Ganz, ganz herzlich willkommen am heutigen Abend. Und ich freue mich mit euch, ein ganz klein wenig von diesen Perlen mit euch zu teilen. Perlen muss man suchen. Die fallen einem nicht einfach in den Schoß, oder? Perlen liegen oft im Dreck oder sind in Muscheln eingepackt und die muss man knacken, die muss man dann rausnehmen, die muss man putzen und die muss man pflegen und wertachten. Und dann geschieht es, dass etwas, das ganz unscheinbar ist, plötzlich ganz wertvoll wird. Und wenn ich mit euch einige Dinge von der Expo teilen möchte, möchte ich zuallererst kurz sagen, was diese Expo überhaupt ist. Da ja nicht alle vielleicht Informationen bekommen haben, und darum erkläre ich das kurz. Expo ist eine Großveranstaltung, die ist jetzt das zweite Mal in Luzern gewesen. Es waren circa, glaube ich, 7000 Teilnehmer irgendwo in dieser Größenordnung. 4 Tage lang sind die zusammen gewesen. Die haben Gemeinschaft gepflegt, das ist für mich das Wichtigste. Es waren Christen aus allen Denominationen, von den Katholiken, inklusive eingekleidete Nonnen und Pater und weiß ich was, über reformierte Pfarrer, über viele Freikirchen, die sich diese 4 Tage genommen haben und die in diesen 4 Tagen miteinander Gottesdienst gefeiert haben, die einander begegnet sind, wo Zeugnisse oder man Zeugnisse gehört hat, wo man inspiriert worden ist, für neue Dinge zu wagen und wo es auch sehr viele Informationen gab. Und ich möchte einen Punkt ganz an den Anfang stellen, weil er mir sehr wichtig geworden ist, das allerletzte Treffen, das wir hatten, war mit Johannes Wirth, einem Pastor von Winterthur, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne. Und der war auch jung, als ich jung war. Und wir waren zusammen in der Jugendallianz und er war ein Hemdärmeliger, würde man sagen. Und Gott hat ihn ganz toll gebraucht. Und Johannes hat über seine Gemeinde erzählt, die er in Winterthur leitet seit vielen, vielen Jahren. Und er hat dann so quasi als Einleitung gesagt, ich liebe meine Gemeinde, ganz egal wie sie aussieht. Ganz egal, ob sie Runzeln hat. Ganz egal, ob sie Falten hat. Oder ob sie etwas komisch daherkommt. Ich liebe meine Gemeinde. Und das ist für mich so zu einer Perle geworden. Und Johannes hat das dann natürlich auch erklärt und darum möchte ich euch auch teilhaben lassen daran. Eine Liebeserklärung, das ist ja ein Teil, oder? Aber wenn man noch weiß, warum, oder? Dann fällt es vielleicht einfacher. Elsbeth sagt mir auch manchmal, ich habe die Liebe. Und manchmal muss ich dann fragen auch, warum eigentlich? Warum sollten wir die Gemeinde lieben? Der erste Punkt, den Johannes uns gebracht hat, ist der, Jesus hat die Gemeinde, also die Gemeinschaft damals in Jerusalem, als Wohnung für seine Jünger auserkoren. Er hat ihnen gesagt, da sollt ihr sein. Und ich möchte dazu den Text aus Matthäus 16, 18 anzeigen lassen. Dort steht nämlich, Jesus sagt zu Petrus, und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird ihr etwas anhaben können. Das war noch, bevor es die Gemeinde überhaupt gab. Hat Jesus dem Petrus einen Auftrag gegeben. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Dass man daraus die katholische Kirche dann mit dem Papst abgeleitet hat, das ist ein dummer Zufall. Ich denke, es betrifft uns alle die wir Jünger sind. Dass Gott mit uns Gemeinde bauen möchte. Und dass die Gemeinde ein Stück weit eben dieser Ort ist. Dann hat er einen zweiten Punkt gebracht. Die Gemeinde, dort wo sich Gott offenbart, wo Gott zeigen möchte, wer er ist. Und es ist natürlich schon so, dass wir manchmal schlechte Vorbilder haben, oder? Aber ich komme auf die Vorbilder noch zu reden. Aber Paulus hat in Epheser 5, 25 ein Bild gebracht. Ein Bild, bei dem wir etwas verstehen müssen. Epheser 5, 25 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche oder die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Wir müssen da vielleicht etwas zurückgehen in die Zeit vom Anfang der Bibel, wo Gott die Welt geschaffen hat, Mann und Frau, als ideales Paar. Und an diesem Bild orientiert sich Petrus, wenn er davon spricht, dass die Gemeinde, dass Christus und die Gemeinde eben in dieser Art auch zusammenleben sollen und zusammen sein sollen. Und ein dritter Punkt ist, dass wir berufen sind, der Gemeinde Sorge zu tragen, weil Gott sie, die Gemeinde, von ganzem Herzen liebt. Und die Gemeinde besteht natürlich aus ganz vielen einzelnen Gliedern. Aus ganz vielen einzelnen Menschen, die zusammen die Gemeinschaft bilden, vor Ort jeweils. Es ist interessant, dass es Leute gibt, die sagen, ja, zur weltweiten Gemeinde der Christi, der Christen, da gehöre ich dazu. Aber mit der Ortsgemeinde kann ich nichts anfangen. Ist etwas komisch, oder? Und ich möchte euch einfach Folgendes sagen, hat Johannes auch gesagt, wer Christus liebt, muss auch die Gemeinde lieb haben. Und dazu den Text aus 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 23. Das ist sein Gebot, dass wir den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, vertrauen und einander lieben. Das Vertrauen auf Christus und die Gemeinschaft, einander lieb zu haben, das gehört zusammen. Wie es im Gebot heißt, dass er uns, dass Christus uns gegeben hat. Die Gemeinde ist nicht nur einfach irgendein Verein oder eine Organisation oder irgendetwas, sondern die Gemeinde hat von Christus seine Aufgabe bekommen. Und mit dieser Aufgabe verbunden ist eine ganz wichtige Berufung. Und die Berufung, die findet ihr in Matthäus 28, Vers 19. Ich denke, die kennt ihr langsam auswendig, weil ich immer wieder darüber predige. Weil es ist die wichtigste Berufung, die wir haben. Matthäus 28, 19. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber wie macht man zu Jüngern? Ist nicht so einfach, oder? Wie macht man das, wenn kleine Kinder da sind, dass die groß werden und erwachsen werden und Verantwortung übernehmen? Es gibt ein ganz kleines Wörtchen, das heute nicht mehr so populär ist, oder? Erziehung. Erziehen. Viele denken bei Erziehung an etwas Negatives, an den Teppichklopfer oder das Wallholz. Oder die Kochkelle, die meine Großmutter mal meinem Bruder über den Kopf geschlagen hat und die dann zerbrochen ist. Ist das Erziehung? Es fällt uns heute schwer, über Erziehung zu reden, weil wir eben so ein negatives Image haben. Erziehung ist aber etwas ganz Tolles, etwas ganz Einfaches, nämlich ein Vorbild zu sein. Und ich möchte aus Wikipedia etwas vorlesen. Wikipedia ist ja ganz schlau, oder? Die wissen alles immer ganz genau. Wenn ich etwas nicht weiß, dann schaue ich im Google nach. Und dann bin ich aber nicht sicher, ob es stimmt. Aber wenn ich im Wikipedia nachschaue, dann stimmt das schon meistens, oder? Also, und was steht in Wikipedia unter Erziehung? Unter Erziehung versteht man die pädagogische Einflussnahme auf die Entwicklung und das Verhalten Heranwachsender. Also wenn Sie heranwachsen. Pädagogische Einflussnahme. Ihr Lehrer, ihr wisst, was das bedeutet, oder? Und dann geht es aber noch etwas weiter. Dabei beinhaltet der Begriff sowohl den Prozess als auch das Resultat dieser Einflussnahme. Und jetzt könnte man da lange darüber reden, das will ich heute nicht machen. Aber ganz zusammengekürzt heißt es eigentlich, Erziehung bedeutet jemandem den Weg zeigen. Jemanden mitnehmen, mit jemandem einen Weg gehen, ihn begleiten, ihn unterstützen, ihm helfen, eine gewisse Fähigkeit zu lernen. Den richtigen Weg zu zeigen, gehört zu unserer Aufgabe aus Matthäus 28. Den richtigen Weg zeigen. Und das geht am besten, wenn wir selber Vorbilder sind. Wenn wir etwas selber gelernt haben, dann können wir es andere anlernen dabei. Wenn ich keine Ahnung habe von Mathematik und jemand Mathematik mit dem Wallholz eintrichtern will, dann kommt das schlecht heraus. Aber wenn ich das verstehe, und noch viel besser, wenn ich begeistert bin von der Mathematik oder von der Geografie oder von der Geschichte oder von Physik oder was auch immer oder von Handarbeiten oder was immer, wenn ich begeistert bin, dann springt diese Begeisterung ganz schnell rüber. Wenn ich das aber nur aus Pflichtbewusstsein mache, weil ich es eben muss, weil ich eben Vater oder Mutter bin oder weil ich mich irgendwann mal vor 30 Jahren entschieden habe, Lehrer zu sein, dann kommt das nicht so gut. Wenn aber die Begeisterung in meinem Leben ist und das aus meinem Leben hinauskommt, dann kommt es auch sehr gut. Da habe ich keine Bedenken. Auch mir als Gemeindeleiter ist es sehr wichtig, und das gehört zu meiner Aufgabe, den Weg zu zeigen. Ein Vorbild zu sein. Ob aber ein Kind oder du oder wer immer das ist, dich mitnehmen lässt, diese Begeisterung rüberspringen kann, das hängt auch zu einem Teil an dir. Wenn ich nur predige und kein Vorbild bin, ist das ebenso, wie wenn ich die Mathematik mit dem Wallholz versuche einzuprägen. Das geht nicht. Wie gesagt, Perlen fallen uns nicht einfach zu. Die fallen uns nicht einfach in den Schoß. Wir müssen etwas dafür tun, dass wir diese Perlen, die Gott in unserem Leben hat, auch entdecken können, sie herausschälen, herausnehmen können aus der Muschel und sie in unserem Leben zu einem Odem, zu etwas ganz Besonderem werden. Und dort, wo es mir gelingt, eine Perle mal herauszuschälen, wird es einfach, dann die zweite, die dritte, die vierte Perle zu finden, weil ich weiß, wie es geht. Aber bis man die erste Perle gefunden hat, dauert es manchmal eine Weile. Und darum möchte ich heute Abend etwas in eure Leben hineinreden. Nicht als einer, der euch einfach eben mit dem Wallholz sagt, wie das geht, sondern als jemand, der das selber für sein Leben auch entdeckt hat. Um was es geht, wenn wir solche Perlen finden möchten. Für mich eines der wichtigsten Dinge ist, dass ich selber Hoffnung habe für mein Leben. Dass ich selber etwas erwarte, dass Gott noch etwas tut. Auch wenn ich schon 58 Jahre alt bin, Gott hat noch so viel vor. Und wenn du auch 85 Jahre alt bist oder noch älter, Gott hat noch so viel vor. Und er hat noch so manche Perle für dich bereit, wenn du dir Zeit nimmst, sie zu suchen, sie zu finden, sie zu entdecken, sie herauszuschälen, sie schön zu machen. Hoffnungslosigkeit ist nur noch Elend. Menschen, die keine Hoffnung haben, sind elende Menschen. Und es macht mich traurig, so viele elende, hoffnungslose Menschen zu sehen. Darum rede ich davon. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, Hoffnung weiterzugeben. Ob jemand diese Hoffnung aufnimmt oder nicht, das muss jeder selber entscheiden. Das kann ich nicht für euch machen. Aber ich kann euch einladen. Und ich kann euch dabei ein wenig helfen. Und das möchte ich heute Abend auch mit diesem Gottesdienst tun. Eine wichtige Sache ist, dass man gute Freunde hat. Wenn ich gute Freunde habe, dann fällt mir die schwierigste Wanderung, Bergwanderung ganz einfach. Warum? Weil wir zusammen unterwegs sind. Weil es toll ist, miteinander unterwegs zu sein. Und wenn ich nicht mehr mag, kann ich das meinem Kumpanen oder meinen Kollegen sagen und dann setzen wir uns ein wenig hin. Und nach 5 Minuten ist es wieder Zeit, weiterzulaufen. Das wisst ihr ja, oder? Das heißt, sie sind miteinander unterwegs. Und darum ist es so wichtig, gute Freunde zu haben auf dem Weg. Ich habe mir das auf Englisch aufgeschrieben, weil es einfach besser tönt. Ich sage es euch mal auf Englisch. Mad friends made you mad. Also schlechte Freunde machen dich schlecht. Mad heißt wütend, verrückt, wahnsinnig, bös, irrsinnig, närrisch, bekloppt, beknackt. Und wenn du solche Freunde hast, die machen dich verrückt, früher oder später. Und mit diesen Freunden kommst du nie auf einen Berg. Die halten dich zurück. Die sagen, komm, da ist die nächste Beiz, wir lassen uns volllaufen. Und dann war das die Bergwanderung. Die werden nie auf den Gipfel ankommen. Die werden nie eine Perle entdecken. Die werden ständig in diesem negativen Denken drin bleiben. Und darum sollten wir unsere Zeit nicht mit schlechten Freunden verschwenden, weil es einfach nichts bringt. Wichtig ist, dass wir uns die Zeit mit guten Freunden verbringen, die uns helfen auf dem Weg. Und wenn wir Zeit mit schlechten Freunden verbringen, das kann auch sein, dann sollten wir versuchen, sie zu beeinflussen auf die gute Weise und nicht umgekehrt, dass die schlechten Freunde uns beeinflussen, sondern dass wir sie beeinflussen und zum Guten anstacheln und sie ermutigen, doch mit uns auf diese Wanderung, auf diese Bergwanderung oder was immer zu gehen. Das ist einer der Punkte, die für mich sehr wichtig geworden sind, gute Freunde zu haben. Dann möchte ich zu einem nächsten Punkt kommen, der für mich auch sehr wichtig ist, dass die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, einmal abgelaufen sein wird. Es ist verrückt, manchmal denke ich darüber nach, wie das ist. Schon wieder ein Tag vorbei, schon wieder eine Woche vorbei, schon wieder ein Monat vorbei. Ich habe mir noch so viel vorgenommen und es ist wieder ein Jahr vorbei. Und von den Dingen, die ich mir vorgenommen habe, habe ich nicht alles erreicht und nicht alles erledigt. Und ich könnte verrückt werden darüber. Aber wisst ihr was? Ich nehme mir trotzdem wieder Vorsätze fürs neue Jahr. Ich habe mir einige Vorsätze genommen und die will ich erreichen, da will ich hin. Das habe ich mir vorgenommen und dafür kämpfe ich, dafür rede ich, dafür schaue ich, dass das passiert. Bedenke, oh Mensch, dass du einmal sterben musst. Dann ist der Tag, an dem du nicht mehr wirken kannst. Und du kannst nichts dagegen tun. Der Tag wird kommen. Und Gott weiß, wenn dieser Tag ist. Für viele ist das wie ein Schreckgespenst. Hoffentlich heute nicht und morgen auch nicht und übermorgen. Am liebsten, ja, vielleicht 2050 hätte ich noch einen Tag frei zum Sterben. Wenn das so einfach wäre. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mir die Freude am Leben nicht rauben lassen möchte. Sondern dass jeder Tag ein Tag voller Freude und Begeisterung sein soll. Und ich habe mal Fotos angeschaut, als ich ein kleines Kind war. Und da habe ich festgestellt, ich habe fast auf allen Fotos gelacht. Oder ich war wenigstens nachdenklich und habe geträumt. Ich habe etwas angeschaut mit großen Augen. Und schaut mal in eure Fotoalben. Da war etwas von Erwartung, von Begeisterung da. Und irgendjemand hat dir das geklaut. Aber das will ich wieder zurückhaben. Die Unbeschwertheit, mit der ich als Kind leben durfte, denke als kleines Kind vor allem, die möchte ich wieder zurückhaben, denn ich habe einen himmlischen Vater, der für mich sorgt. Und mit dem kann ich alles teilen. Und er möchte, dass ich die Zeit ausnütze. Und er möchte, dass ich träumen kann. Gute Träume. Und dass sich diese guten Träume auch verwirklichen. Nun werdet ihr vielleicht sagen, ja, in meinem Leben gibt es so viele Schwierigkeiten, so viele Mauern, so viele Unmöglichkeiten. Die habe ich auch. Wisst ihr, als ich so in der dritten Klasse war, ging mein Schulweg durch eine Lehmgrube. Das heißt, eigentlich hätte ich außen rum müssen, oder? Aber manchmal bin ich mittendurch, und das hat immer der Abwart im Schulhaus hat das dann gemerkt. Wisst ihr warum? Es hat Lehmpfoten auf dem, aber er hat mich auch sofort rausgefunden, oder? Die haben genau zu meinem Platz geführt. Aber das war für mich damals ein Traum. Ich habe mir vorgenommen, nämlich, ich werde Forscher. Ich gehe in den Urwald. Ich möchte die Molche erforschen und all die Dinge, die es zu sehen gibt. Ich habe mir vorgenommen, ich werde Naturwissenschaftler. Ich werde Physiker oder Mathematiker oder weiß ich irgendetwas. Leider waren meine Lehrer damit nicht einverstanden. Sonst hätten sie mir bessere Noten gegeben. Dann hätte es vielleicht gereicht. Noch eine Pointe zwischendrin. Ich war in der sechsten Klasse und da habe ich mir etwas überlegt. Ich war in Mathematik nicht so schlecht. Und darum habe ich mir gedacht, weißt du was, ich melde mich für die Gymnasiumprüfung an, dann reicht es mir sicher für die Sekundarschule. Hat leider nicht funktioniert. Aber warum gibt es in unserem Leben solche Mauern? Solche Dinge, die uns gewisse Sachen unmöglich machen. So Realitäten, die uns einholen. Im Beruf, in der Familie. Und vielleicht gibt es solche Mauern auch in der Gemeinde. Für was sind solche Mauern gut? Haben die einen Zweck? Vielleicht denkst du, dass sie gut sind, um dich einzusperren, dich zu begrenzen, dir die Möglichkeiten zu rauben, dir zu beweisen, dass den Traum, den du gehabt hast, dass der nicht real ist. Wisst ihr, für was dass diese Mauern gut sind? Damit wir beweisen können, wie ernst es uns ist. Tönt vielleicht etwas komisch. Aber damit wir unseren Glauben an eine Sache beweisen können. Im Psalm 18,30 steht Folgendes. Mit dir erstürme ich Wälle und mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Diese Mauern sind nicht da, um dich einzusperren. Diese Mauern sind nur da, um in dir die Kraft, die Energie zu entfalten. Zu sagen, und mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe werde ich es schaffen. Mit Gottes Hilfe werde ich die Mauer überspringen. Und mit Gottes Hilfe werde ich das Unmögliche möglich machen. Nicht weil ich gut bin, sondern weil er gut ist. Und das ist eine Frage der Entscheidung. Auf der Bibelschule habe ich mal die verschiedenen Charaktere aufgezeichnet. So der Choleriker, der Sanguiniker und Melancholiker und so weiter. Und habe so Bilder gemacht, wie die so eine Mauer nehmen, oder? Es ist ganz unterschiedlich und jeder hat seine Methode, die Mauer zu nehmen. Und alle vier führen zum Ziel, wenn sie denn über die Mauer gehen. Nicht ans Ziel kommen, nur diejenigen nicht, die schon früher aufgeben. Es ist also deine Entscheidung, ob du es schaffst oder nicht. Ob du aufgibst auf halbem Weg, oder ob du alles daran setzt. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir es fast geschafft hätten und dann sagen wir, es hat ja sowieso keinen Sinn. Kommt mit dem Witz in den Sinn, schwimmen zwei Blondinen über den Fluss und kurz bevor sie über den Fluss sind, oder Zürichsee, oder kurz bevor sie am anderen Ufer sind, sagt die eine zur anderen, weißt du was, ich bin zu müde, ich kehre um. Ist blöd, oder? Das ist halt ein blöder Witz. Aber wisst ihr was? Manchmal Manchmal sind wir so und geben auf, statt weiter zu schwimmen, statt weiter zu kämpfen. Ich möchte euch eine ganz kleine Geschichte, die ihr vielleicht von eurer Kindheit her kennt, in Erinnerung rufen. Wer von euch kennt Winnie the Pooh? Silas, komm, zeig uns. Das ist Winnie the Pooh. Winnie der Bär. Und Winnie der Bär, der hat Erlebnisse gemacht mit einem Jungen, mit dem Christopher Robin. Und es ist ganz interessant, was die da zusammen erleben. Und ich möchte euch ganz ein klein wenig da reinnehmen. Weil es gibt zwei Charaktere in diesem Winnie the Pooh, die ich euch vorstellen möchte. Der eine Charakter ist der Tigger, mit 2G geschrieben, Tigger. Das ist natürlich der Tiger. Und der Tiger, der hat in diesem Film oder auch in der Geschichte eine ganz besondere Eigenschaft. Er hat Energie, er hat Freude, er hat Erwartungen, er hat Träume. Und er hüpft immer rum vor lauter Freude. Und dann gibt es einen zweiten Charakter, das ist der das ist der Esel. Und diejenigen, die von euch die Geschichte kennen, dem Esel ist etwas ganz Dummes passiert. Was ist dem Esel passiert? Er hat seinen Schwanz verloren. Und er ist so traurig, dass er seinen Schwanz nicht mehr hat. Und alle müssen ihm helfen, diesen Schwanz zu suchen. Und alle wollen ihm helfen. Und die einen sagen, ja komm, ich habe dir da einen Ballon. Nimm doch diesen Ballon als Schwanz. Oder ein anderer sagt, was haben Sie noch? Ich habe sie. Eine Sprungfeder. Mach doch die hinten dran. Das sieht doch auch gut aus, oder? Und irgendwann finden sie dann den Schwanz wieder. Und das ist er. Aber wisst ihr was? Der IA, der hat so eine depressive Haltung in sich selber. Er sieht keine Zukunft. Er hat keine Träume. Er möchte nur seinen Schwanz wieder. Den braucht er, oder? Ohne Schwanz kein Leben. Und worin liegt dieser Unterschied zwischen diesen beiden? Der Tiger ist befreit von all dem, was die Leute um ihn herum über ihn sagen. Und der Esel ist eben ein Esel. Er ist gebunden in seinen Gedanken an das, was die Leute ihm immer wieder sagen, du bist ein Esel. Und darum sieht er keine Zukunft. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so. Du hast deine Berufung bekommen, als du jung warst, du hast einen Beruf gelernt, der dir Spaß macht. Du hast eine Frau geheiratet, die die Schönste ist und war und bleibt. Amen. du hast Träume gehabt und plötzlich bist du Realist geworden. Das Leben hat nicht so gespielt, wie du gehofft hast. Diese Mauer ist in dein Leben hineingekommen. Und heute hast du über 1000 Gründe, nicht warum das Gott groß ist, sondern du hast 1000 Gründe, warum das es nicht geht. Vielleicht bist du verzagt. Und vielleicht geht es dir eben wie diesem IA, das einen Schwanz verloren hat. Und sagt, etwas Wichtiges bei mir fehlt und wenn ich das nicht habe, kann ich nicht glücklich werden. Ist das so? Wäre es nicht einfacher zu sagen, komm, mit oder ohne Schwanz, ich glaube, dass Gott mit mir Großartiges vorhat. Und wisst ihr, das ist auch ein Sinnbild für die Gemeinde oder für dich in der Gemeinde oder in unserer Gemeinde drin. Gott möchte, dass wir, auch wenn uns was fehlt, wenn wir nicht perfekt sind und wenn wir vielleicht auch so manchmal einen etwas depressiven Anflug haben, den habe ich übrigens auch manchmal. Meine Frau kann euch ein Lied davon singen. Wir sprechen dann vom Weltenschmerz, den ich habe. Das gehört dazu. Aber das ist nicht das, was uns die Richtung angibt. Das ist nicht das, was mir weiterhilft. Weiterhilft mir, wenn ich aufstehe und sage, und mit Gottes Hilfe kann ich die Mauern überspringen. Und ich habe mir 4 Punkte rausgeschrieben, auch aus der gesamten Predigt dann von Johannes, die ich mit euch teilen möchte, weil sie mir so ganz wichtig scheinen und weil sie vielleicht auch dir eine Hilfe sein können, wie du vielleicht von deinem Donkey, von deinem Esel-Dasein in eine Zukunft hineinkommst, die dich begeistert. Der erste Punkt ist die Bereitschaft zur Gemeinschaft. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe das am Anfang gesagt, wir müssen Freunde haben. Die Bereitschaft zur Gemeinschaft ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus hat seine Jünger immer in der Gemeinschaft gesehen. Er hat sie zur Gemeinde zusammengefügt. Und es ist tragisch, wenn der Wert einer Gemeinde aus 80% Immobilien und aus 20% geistlichem Inhalt besteht. Ich denke, es wäre besser umgekehrt oder noch besser, 100% geistlicher Inhalt, oder? Gilt wenigstens für mich. Also die Bereitschaft zur Gemeinschaft ist ein ganz wichtiger Teil, um aus einer solchen Situation herauszukommen. Ein zweiter Punkt, der für mich auch sehr wichtig geworden ist, ist, ich habe keine Entschuldigungen mehr. Es gibt nichts zu entschuldigen. Warum? Das heißt nicht, dass ich immer recht habe. Dann hättet ihr mich falsch verstanden. Sondern entschuldigen heißt ja sich entschuldigen, sich der Schuld entledigen. Und das kann ich nicht. Schon gar nicht für mich selber. Ich kann jemand anderen entschuldigen. Ich kann die Schuld von jemand anderem wegnehmen. Aber ich selber kann mich eigentlich nur schuldig bekennen. Und wie mache ich das richtig, mich schuldig bekennen? Erstens, ich gebe zu, dass ich Fehler gemacht habe. Zweitens, es tut mir leid, dass mir diese Fehler unterlaufen sind. Vielleicht habe ich die nicht mal extra gemacht. Vielleicht ist es einfach passiert. Vielleicht war es auch Unvorsichtigkeit. Passiert beim Autofahren manchmal, oder? Vielleicht waren es andere Dinge. Und dann der dritte Punkt, und der scheint mir auch sehr wichtig zu sein. Ich frage, wie kann ich das in Zukunft besser machen? Das ist für mich der richtige Weg. Nicht mich entschuldigen, sondern zugeben, ich habe Fehler gemacht. Tut mir leid. Wie kann ich das besser machen? Punkt 3, keine Vorurteile haben. Wir haben manchmal Leute um uns herum, die passen uns nicht. Ich habe das mal ganz stark gemerkt bei mir selber. Ich habe jemanden getroffen, der hat fast genau gleich ausgesehen wie ich. Und dann hat er noch fast den gleichen Dialekt gehabt. Und wisst ihr was? Das hat mich wütend gemacht. Ich habe gedacht, der äfft mich immer nach. Der kopiert mich, der will mich hochnehmen. Es gibt andere Leute, denen passt uns irgendetwas nicht. Manchmal können wir es nicht einmal beschreiben. Vielleicht ist es eine bestimmte Handbewegung, die bei uns etwas in Gang setzt. Als Elsbeth und ich jung verheiratet waren, hat Elsbeth eine Handbewegung gemacht, die mich jedes Mal aufgebracht hat. Und erst als ich ihr das erklärte und wir darüber gesprochen haben, konnte das beiseite geschafft werden. Es gibt vielleicht Dinge, die erinnern dich an irgendjemand. Elsbeth hat mir mal gesagt, weißt du, wenn du so redest, dann bist du genau wie mein Sektlehrer, den ich nicht gemocht habe. Du sollst mir nicht so begegnen, weil bei mir läuft dann ein Film ab. Eben die Sprache, das Aussehen, der Dialekt irgendwo ärgert uns etwas. Und wisst ihr, was uns dabei helfen könnte, mit diesen Menschen Frieden zu schließen oder mit mir selber Frieden zu schließen? Wenn wir uns Zeit nehmen, mit diesen Menschen zusammen zu sein und entdecken, dass sie es eigentlich ganz gut mit uns meinen. Und dass das Gehabe oder diese Art zu reden eben nicht ist, um uns auszuzählen oder uns zu irritieren, sondern dass diese Menschen es eigentlich ganz gut mit uns meinen und einfach nicht anders können, weil sie so sind, weil Gott sie so gemacht hat. Und vielleicht auch, weil Gott sie so in dein Leben hineingestellt hat, damit du heil werden kannst. Und da möchte ich immer wieder ermutigen und da möchte ich euch ermutigen. Und der letzte Punkt, wie ich aus einem solchen Eseldasein rauskomme, ist, keine Anklage zu erheben. Anklage oder weinerlich über etwas zu sein, hat noch nie ein Problem gelöst, sondern oft noch mehr Probleme geschaffen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die ich vor einigen Tagen gelesen habe und die mich sehr beeindruckt hat. In Amerika war es ja so, dass Baseball eine Mannschaftssportart vor allem für Weiße war. Den Schwarzen war es verboten, diese Sportart auszuführen. Es gab dann aber einen Trainer, der war so gut, dass man ihn angestellt hat als Trainer für eine Baseballmannschaft. Und weil man gewusst hat, dass da zwischen den Weißen und den Schwarzen ein Problem existierte, hat man ihm in den Vertrag, den er unterzeichnen musste, hineingeschrieben, dass selbst wenn er angespuckt und geschlagen wird, dass er gegen niemandem Anklage erheben darf. Müsst ihr euch das vorstellen. Schriftlich festgehalten, dass selbst wenn sie ihn ins Gesicht spucken, er keine Anklage erheben darf. Und wisst ihr, an was hat mich das erinnert? An Jesus. Er gab sich hin für mich und hat keine Anklage erhoben, sondern hat die Anklage auf sich genommen. Und wisst ihr was, als man das entdeckt hat, viele, viele, viele Jahre später, als dieser Trainer, das ist übrigens Jackie Robinson, könnt ihr mal googeln, als man entdeckt hat, wie dieser Trainer sich auch an diese Regeln, die er unterschrieben hat, gehalten hat, hat man den 15. April jedes Jahres zum Jackie Robinson Day ernannt, wegen diesem Paragraphen, den er in seinem Vertrag hatte. Ich weiß, das ist nicht alle Tage Sonnenschein. Vielleicht macht es auch Sinn, wenn wir in unserem Herzen einen Vertrag unterschreiben, dass selbst wenn wir angespuckt um Christi willen werden, wenn man uns ins Gesicht schlägt oder wenn man uns das Leben nehmen will, ich erhebe keine Anklage. Ich erwarte, dass Gott mir Gerechtigkeit schafft und nicht die irdische Gerechtigkeit, die himmlische Gerechtigkeit, zu der wir berufen sind. Die Perle ist da. Ob du sie packst oder ob du sie liegen lässt, liegt ganz allein bei dir. Sie zu reinigen, sie zu pflegen, sie wert zu schätzen, in deinem Leben zu behalten, liegt bei dir. Gott möchte, dass du ein geistlicher Perlentaucher wirst, der Perle um Perle um Perle in seinem Leben sucht. Und Perlentaucher zu sein, ist ein harter Job. Aber wisst ihr was? Ohne kriegst du keine Perlen. Und darum, denke ich, ist es so wichtig und es liegt an dir. Silas, zeig vielleicht noch das letzte Bild noch einmal, das du hast. Ob du ein IA sein willst oder ob du doch vielleicht lieber der Ticker sein möchtest. Übrigens, ich habe dieses Bild noch gefunden und ich habe gefunden, ich denke, ich nehme das als Schlussbild auch für euch. If I let you know, I am here for you. Das heißt, wenn ich dich wissen lassen, dass ich für dich da bin, vielleicht entdeckst du deine Liebe für dich selbst und merkst darin, dass ich dich lieb habe. Und damit möchte ich den heutigen Gottesdienst schließen. Wir haben ein Jahr vor uns. Ich hoffe, wir haben viele Perlen vor uns. Und ich möchte mit dir Perlen tauchen. Ich möchte mit dir diesen Weg gehen. Egal, ob es regnet oder schneit, als Freunde wollen wir unser Weg sein. Nicht im nächsten Wirtshaus enden, sondern auf dem Gipfel, den Gott für uns vorbereitet hat. Und so von Gipfel zu Gipfel marschieren, bis wir in der Ewigkeit ankommen. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen und ich hoffe, dass ihr etwas von dieser Liebe einfach auch mitnehmen könnt. Und dass euch auch diese Worte doch begleiten mögen in dieses Jahr.